Gaudium et Spes, die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, ist Thema heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Professor Jörg Splett und sind da am Ende des ersten größeren Abschnittes, des ersten Kapitels. Und Professor Splett, bislang war es ja schon sehr grundlegend. Wir haben die Fundamente gelegt, sozusagen die Voraussetzungen abgesteckt, den Ort, von dem aus sich jetzt das Konzil bewegt. Es bleibt noch allgemein, aber trotzdem, es wetterleuchtet schon, was so konkret denn auch in den späteren Abschnitten des Dokuments kommt. Das zweite Kapitel, da geht es um die menschliche Gemeinschaft.
So ist es nicht. Wenn der Einzelne, zunächst mal geht es hier einerseits um, hat es gegangen jetzt vorher über Jesus Christus, diesen einen Mann, und zugleich im Blick auch zunächst mal auf jeden Einzelnen, der gegen das Böse anzukämpfen hat, der mit seiner Todesangst fertig werden muss und dem eine Hoffnung über den Tod hinaus zugesprochen wird im Blick auf die Auferstehung Jesu von Nazareth, denn aus dem Ostern ist ja das Christentum entstanden. Und dann hat man ja schon gesagt, der Mensch steht jetzt nicht alleine bloß für sich darum, sondern Personsein heißt ja gerade mit anderen zu sein. Wenn ich in dieser Weise befreit und aufgerufen bin, ist jetzt möglich ein gemeinsames Leben, ein Wir, denn der Mensch ist ein Gemeinsamkeitswesen. Wir sind keine Individuen, aber wir sind keine Einzelnen, sondern sind Gemeinschaftswesen. Evolutionär müssen wir sagen Gruppenwesen, sodass also der Gemeinschaftscharakter ganz wesentlich zum Menschen dazugehört. Da wäre dann, was die Religion angeht, dann über Kirche zu reden. Aber zunächst mal geht es darum, dass die Menschen tatsächlich gemeinsam sind. Aristoteles spricht uns zwei Wörter zu. Das eine heißt, der Mensch sei ein Lebewesen syndiastikon, also ein zweisames Wesen. Und dann sagt er ein Sohn politikon, also ein Gemeinschaftswesen im Sinn der Polis, des Staates, des Gemeinwesens. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und dem dient die Sprache, dem dient, was Ethik heißt. Und diese gegenseitige Abhängigkeit der Menschen voneinander, dass ich bestätigt werden muss von jemand anderem. Keiner von uns kann doch sagen, die Welt ist besser dran dadurch, dass es mich gibt. Das müssen andere uns sagen. So dass also hier wir angewiesen sind auf Bestätigung und Bejahung anderer und dass wir gerufen sind dazu, andere zu bestätigen und aufzurufen. Und dann hat das wieder mehrere Dimensionen. Einmal die Einzelnen untereinander und dann die Verhältnisse des Einzelnen zur Gemeinschaft und der Gemeinschaft zu den Einzelnen. Das war die Grundtugend in der Antike und hieß Gerechtigkeit. Und die hat diese drei Wege, einmal des Einzelnen zum anderen Einzelnen, des Einzelnen zur Gemeinschaft und der Gemeinschaft zu den Einzelnen. Das ist einigermaßen kompliziertes Gewebe, was wir dort haben. Und das aber eben nur in einem solchen Geist der Befreiung, so sagt das Konzil, gelebt werden kann.
Und das Konzil, wir sprechen jetzt hier über die Konstitution, die Kirche in der Welt von heute, aber das ist ja grundsätzlich die grundlegende Intention dieses Konzils, um das dann nochmal auch auf den Punkt zu bringen und herauszustellen, genau das ist der Grund, warum die Kirche sich der Welt öffnet. Das heißt nicht, um irgendwie zu gefallen oder jetzt auf einmal everybody's darling zu werden, sondern weil das eben zum Menschsein grundlegend dazugehört, dieser Gemeinschaftscharakter.
So ist es, ja, und zum Dienst daran beizutragen. Hm. Also das ist, deswegen hat ja Jesus dieses Doppelgebot immer eingeschärft, dass man Gott bejahen soll als dieses Woher unseres Gutseinsollens und unseres Daseinsdürfens überhaupt und zweitens die Menschen. Also es ist immer die Gottes- und die Nächstenliebe, die ganz eng zusammengehören Und wo der Einzelne, also um es nochmal zu sagen, für den anderen Einzelnen da ist, für sein Du im Gegenüber, aber eben auch für die Gemeinschaft und die Gemeinschaft eben sich um die Einzelnen zu kümmern hat. Im Zentrum steht dann tatsächlich das, was wir dann in der Nummer 27 haben, die Achtung vor der menschlichen Person. Aber in dieser Achtung steckt genau eben auch diese Gemeinsamkeit dann drin.
So, und jetzt sind wir in genau in dieser seltsamen Spannung, die Achtung vor der menschlichen Person, ein für uns heutzutage eine völlige Selbstverständlichkeit, aber das kann ja gerade im aktiven Miteinanderleben auf einer ganz kleinen Ebene wie auch auf einer ganz großen Ebene, wenn es um kirchliche Geschichten wie Wahrheit oder sowas geht, kann das ja auch mal kollidieren.
Das
Ja,
kann
da
man wohl sagen.
kann man ganz schön aneinander geraten. Was passiert denn dann?
Eben, also wollen Sie auf diese Spannung von Wahrheit und Gemeinschaft jetzt hinaus?
Ja,
Oder was meinen
zum
Sie?
Beispiel, wenn einfach zum Beispiel
Ja.
auch Gemeinschaft einfach nicht möglich ist. Wenn man nicht miteinander kann, entweder weil man so nicht miteinander kann oder eben weil Wahrheiten miteinander konkurrieren müssen.
Ja, eben, und da, was sich da nahelegt, und das haben wir ja dauernd in der Welt vor uns, gerade in der Gegenwart ist es ja wirklich schrecklich, dass man dann eben sagt, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Und das geht los geht in den Familien los, wie viel Verbrechen und wie viel Tragödien gibt es zwischen Geschwistern, vom Brudermord zwischen Kain und Abel angefangen. Bis heute, was tun sich Leute an in Ehe und Familie und in der Verwandtschaft und all dem und setzt sich fort in das im Aufeinanderprallen der Gemeinschaften aufeinander. Also das ist tatsächlich das große Problem, das hatte ich vorhin umschrieben mit dem Wort unmenschlich. Menschlichkeit verlangt also eine Selbstrücknahme, so hatten Sie gesagt, ist tatsächlich so. Ich kann also nicht bloß auf mich gucken, sondern die Grenzen der Freiheit sind immer noch mal die Rechte des anderen. Und das nennt man dann Rechtsordnung, eine Zwangsordnung des Miteinanderlebens von Freiheiten, wo das gelingt. Nahe legt sich eben tatsächlich hier Gewalt anzuwenden, bis hin eben zum Totschlag. Mit dem beginnt ja dann auch eben die Menschheitsgeschichte, auch nach der Bibel. Die Frage ist, was kann man stattdessen machen? Im Namen jetzt dieses Sich-Durchsetzens gegenüber den anderen, weil in uns das Gewissen drinsteckt, rechtfertigt, versucht der Mensch zu rechtfertigen, sein sich ausbreiten und seine Verdrängung des anderen. Menschen sind Menschen, die sich immer rechtfertigen. So jemand wie Hitler hat gesagt, das Gewissen sei eine jüdische Erfindung. Tatsächlich in all seinen Büchern rechtfertigt er unentwegt, was er tut. Dass die Menschen sind so, dass sie zugleich behaupten wollen, das, was sie tun, ist richtig. Und benutzen also die Berufung auf die Wahrheit, zum Teil eben auf die religiöse Wahrheit, auf Gott, weil das ist dann die höchste Instanz, um zu legitimieren, wie sie die anderen unterdrücken oder überfahren. Wiederum von der Zweierbeziehung angefangen bis zwischen den Gemeinschaften. Und angesichts dieser Situation hat man den Eindruck, dass heute viele die Lösung anbieten, Schuld ist daran, also diese Berufung auf die Wahrheit. Und auf die, das muss man wegschaffen, dann bricht also der Friede aus untereinander. Und da bin ich der Meinung, dass das nicht der Fall ist, sondern dass ich nur im Rückgriff auf die Wahrheit und wobei Wahrheit nicht bloß was Theoretisches ist, denn wahr sind nicht bloß Sätze wie 2 mal 2 ist 4, sondern wahr ist auch ein Satz wie, dass man Menschen nicht umbringen soll. So dass ich also meine, dieser Versuch, nachdem auf der einen Seite die Leute die Wahrheit beschwören, um damit dem anderen Unrecht zu tun, ruft auf der anderen Seite die Gefahr herbei, auf die Wahrheit zu verzichten, damit dann die Menschlichkeit ausbricht. Da bricht aber nicht die Menschlichkeit aus, sondern brechen nur die individuellen Egoismen aus.
So, wenn ich jetzt aber einer von denen bin, aus der Wahrheitsfraktion komme, die sagt, es ist keineswegs so absolut verboten, Menschen zu töten. Warum denn nicht, wenn sie schwach sind, wenn sie anderen zur Last fallen oder so? Und jetzt begegne ich ihrem Argument, ihrer Wahrheit. Dann wäre es doch eigentlich nur vernünftig, zu sagen, na, dann packen wir diese Wahrheitsansprüche mal weg, und dann gibt es nämlich gar keine Legitimationshintergründe, der kann sich dann einfach nicht mehr rechtfertigen. Ist das nicht am Ende doch besser, beziehungsweise wo wäre die alternative Lösung?
Also, wenn ich mich nicht rechtfertigen kann, dann bin ich bei der Formel angekommen, dass alles geschehen kann. Nietzsche zitiert in seinen Tagebüchern wiederholt den Satz der Assassinen, das war also eine bestimmte, so eine Mördersekte, eine islamische, die sagte, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Und das ist dann die Konsequenz. Denn wenn nichts wahr ist, dann ist natürlich auch kein Verbot wahr. Und deswegen haben die gesagt, wenn ich die Wahrheit streiche, dann kann jeder das tun, was er kann.